Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die SBB korrigiert ihre Bußenpraxis. Der Kunde ist wieder ein bisschen mehr König. Dann Finanzspritze für Somalia. Die Geberkonferenz in London hilft dem Krisenstaat auf die Beine.
Alles, was eigentlich Bürger von Staaten erwarten an Dienstleistungen, gibt es nicht. Das alles ist nach 20 Kriegsjahren nicht vorhanden. Und so kommt auch die Wirtschaft nur ganz langsam in Gang.
Sagt die Afrika-Kennerin Bettina Rühl. Und schließlich gestatten Reeves, Daniel Reeves.
My name is Daniel Reeves. I did retire from the United States Internal Revenue Service in June of last year after serving 35 years as an IRS agent.
35 Jahre lang im Dienste der amerikanischen Steuerbehörde IRS, der Schrecken aller Steuersünder. Eine Begegnung in Miami. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler und Christian Lüscher mit den Nachrichten.
Die SBB passte auf Anfang Juni ihr Bußensystem an, das bei vielen Kunden für Ärger gesorgt hat. Die Änderungen betreffen vor allem Reisende, die ihr Billett im Internet oder via Handy gekauft haben. Wenn sie es nicht vorweisen können, zum Beispiel weil der Akku leer ist, kann das Billett später noch gezeigt werden. Die SBB verlangt in diesem Fall eine Gebühr von 30 Franken. Bisher betrug der Zuschlag 90 Franken. Zudem können Online- oder Handybillette neu so lange gelöst werden, bis der Zug tatsächlich abfährt. Bisher war die fahrplanmäßige Abfahrtszeit ausschlaggebend. Im April sind in der Schweiz 2067 Asylgesuche eingereicht worden. Das sind 13% mehr als im Vormonat. Verglichen mit dem April 2012 nahm die Zahl der Gesuche aber um 15% ab. Wie das Bundesamt für Migration weiterschreibt, stammten die meisten Gesuchsteller aus Tunesien, Nigeria und Eritrea. Weitere wichtige Herkunftsländer waren Marokko und Syrien. Außerdem waren im April 1267 Asylsuchende aus der Schweiz ausgereist. Das sind 3% mehr als im März. Die Arbeitslosigkeit ist in der Schweiz im April leicht zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank von 3,2 auf 3,1%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Vor allem junge Arbeitslose haben wieder vermehrt Arbeit gefunden. Die Swisscom schafft für ihre Handykunden mit Abonnement die SIM-Kartensperre ab. Somit können diese ab dem 1. Juli auch die Chipkarten anderer Telekom-Betreiber einlegen, beispielsweise wenn sie im Ausland unterwegs sind. Dadurch lassen sich Roaming-Gebühren sparen. Zudem könnten die Geräte künftig problemlos weitergegeben werden, teilt Swisscom mit. Bei den Prepaid-Kunden, welche im Voraus ein Gesprächsguthaben kaufen und kein Abonnement lösen, werde die SIM-Sperre indes beibehalten. Dies, weil hier laut Swisscom die Geräteverbilligungen groß seien. Auf den Golanhöhen hat eine bewaffnete Gruppe 4 UNO-Soldaten verschleppt. Die philippinischen Blauhelme seien während einer Patrouille in der Waffenstillstandszone zwischen Syrien und Israel in die Gewalt der Entführer geraten, sagte eine UNO-Sprecherin. Bereits im März hatten syrische Aufständische 21 Blauhelmsoldaten entführt. In Bangladesch hat ein Bündnis von 18 Oppositionsparteien zu einem zweitägigen Streik im ganzen Land aufgerufen. Er soll von morgen Mittwoch bis am Donnerstagabend dauern. Der Streik sei die Antwort auf den Polizeieinsatz gegen islamistische Kundgebungsteilnehmer, teilte die nationalistische Partei BNP mit. Die BNP sprach von hunderten Toten auf Seiten der Islamisten, die am Sonntag und am Montag für ein Gesetz gegen Gotteslästerung und strengere Geschlechtertrennung demonstriert hatten. Offiziell war von etwa 50 Todesopfern die Rede. Die französische Polizei hat zusammen mit spanischen Sicherheitskräften 6 mutmaßliche Mitglieder der baskischen Terrororganisation ETA festgenommen. Die Festgenommenen seien für Waffenverstecke, die Fälschung von Dokumenten und für die Beschaffung gestohlener Autos zuständig gewesen. Einer von ihnen gehöre zu den Sprengstoffexperten der Organisation. Mit der Verhaftung sei der Versorgungsapparat der ETA zerschlagen worden, sagte der spanische Innenminister. Die baskische Untergrundorganisation hatte vor 1,5 Jahren ihren Gewaltverzicht erklärt und seither keine Terroranschläge mehr verübt. Ihre Waffen lieferte sie aber nicht ab. In den USA sind 3 Frauen freigekommen, die während 10 Jahren gefangen gehalten worden waren. Die Frauen waren im Alter von 14, 16 und 20 Jahren entführt worden. Wie die Behörden im US-Bundesstaat Ohio melden, konnte eine von ihnen fliehen und Hilfe holen. Die Polizei hat inzwischen 3 verdächtige Männer festgenommen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Brüder. Am ATP-Tennisturnier in Madrid haben sich die Schweizer Spieler durchgesetzt. Roger Federer gewann gegen den Tschechen Radek Štěpánek 6:3 und 6:3. Und Stanislas Wawrinka bezwang Marius Goppil aus Rumänien 6:4 und 6:4. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.978 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.997 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23.05 gehandelt, der Dollar zu 94,03. Das Wetter morgen, am Vormittag ziemlich sonnig, im Tagesverlauf Quellwolken an den Bergen sowie Wolkenfelder aus Westen. Lokal fällt Regen bei 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Wer wählt den Bundesrat? Die da oben in Bern oder die da unten im Volk?
Wenn auch der Bundesrat nach 4 Jahren irgendwie auf Bändisch gesagt einen schlechten Job hat gemacht, kann ich sagen, okay, nein, das will ich nicht mehr. Dann kann ich ihn direkt abwählen.
Das Volk ist nicht fähig, das zu machen. Absolut nicht negativ gemeint.
Wir messen den Puls an der BEA in Bern, 4 Wochen vor der Abstimmung. Dann billige T-Shirts. Warum die Näherinnen in Bangladesch dafür einen hohen Preis bezahlen. Dünner Silberstreifen. Weshalb die Somalier langsam wieder Mut fassen. Und schließlich Politiker im Dauerstress.
Sie reden vorsichtiger, abgemessener, heruntergeregelter.
Die schnelle Verfügbarkeit verändert unsere Kommunikation, sagt der deutsche Autor Wolfgang Grischke. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Zuerst aber zur SBB. Sie ist für die bahnfahrende Schweiz ein Volksheiligtum, seit bald anderthalb Jahren aber auch Quelle des Volkszorns. In den Zügen kann man keine Billette mehr kaufen, die Kondukteure verteilen dafür Bußen am Laufmeter. Jetzt will die SBB wieder vermehrt Augenmaß walten lassen. Allzu weit entgegen kommt sie den Bahnkunden allerdings nicht. Dominik Meyer.
Konsumentenschützerin Josiane Walpen spricht Klartext.
Der Berg hat eine Maus geboren.
Was die SBB heute angekündigt habe, reiche nicht, sagt die Mitarbeiterin der Stiftung für Konsumentenschutz.
Und zwar hat die SBB Schritte angekündigt, die sie eigentlich schon umgesetzt hat. Und zum anderen gehen aus unserer Sicht diese Massnahmen viel zu wenig weit.
Beispiel Handybillets. Seit rund einem Jahr bereits verlangt die SBB nur 30 statt 90 Franken Buße, wenn eine Kundin oder ein Kunde ein Ticket gekauft hat, der Handy-Akku aber leer ist. Heute hat die SBB lediglich angekündigt, dass das jetzt auch für Privatbahnen, Busse und Schiffe gilt. Neu ist, dass Kunden ein Online- oder Handy-Ticket erst dann gelöst haben müssen, wenn der Zug tatsächlich abfährt und nicht bereits dann, wenn er nach Fahrplan fahren würde. Konkrete Änderungen gibt es auch für Passagiere im Raum Zürich, wenn sie aus Versehen ein falsches Billett des Zürcher Verbunds Z-Pass lösen. Weil es so ungeheuer kompliziert ist, diese Tickets am Automaten korrekt zu lösen, drückt die SBB nun ein Auge zu. Darüber hinaus bleibt die Bahn vage. Sie kündigt lediglich an, dass die Zugbegleiter in der ganzen Schweiz in Einzelfällen mehr Spielraum erhalten.
Wir werden auf dem Zug unkomplizierter sein,
sagt SBB-Sprecherin Lea Meyer und macht ein Beispiel. Wer ein Billett mit dem richtigen Ziel, aber dem falschen Reiseweg gelöst habe, könne nun auf unbürokratische Kondukteure zählen.
Bisher hatten die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter relativ rasch an den Kundendienst, an das Inkassocenter verwiesen. Sie können also so jetzt mehr Kompetenzen haben. Sie schauen, dass die Probleme direkt im Zug geklärt werden.
Konsumentenschützerin Josiane Walpen aber genügt das nicht. Die Automaten müssten einfacher zu bedienen sein, das Online-Ticketing müsse kundenfreundlicher werden und die SBB solle sich überlegen, künftig doch wieder Billette im Zug zu verkaufen.
Es wäre ein sehr gutes Zeichen von der SBB, wenn sie diese Dienstleistung wieder einführen würde.
Die SBB aber schließt das aus. Stattdessen gründet sie eine Arbeitsgruppe. Mit der Vereinigung Pro Bahn und den Gewerkschaften will sie Lösungen finden, um den Kundenärger abzubauen. Am Tisch sitzen wird der Eisenbahnerverband SEV. Sprecher Peter Mohr verlangt spürbare Resultate.
Die Forderung ist ganz einfach. Das Zugpersonal soll klar unterscheiden können, ob es sich um Leute handelt, die versuchen, richtig Billette zu lösen, die es aber einfach aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben, und zwischen den anderen, die tatsächlich versuchen zu betrügen.
Die SBB verrät nicht, mit welchen Ideen sie in die Arbeitsgruppe geht. Bahnsprecherin Meyer dämpft aber die Erwartungen. Die Einnahmen aus den Bussen dürften auch in einem künftigen Regime nicht stark zurückgehen, sagt sie.
Grundsätzlich sind wir auf die Bussen angewiesen. Es ist so, dass wir nicht an den Bussen verdienen. Im Gegenteil, der Aufwand, der übersteigt nach wie vor die Einnahmen, die wir aus den Bussen generieren können.
Im Jahr 1 nach Einführung der Billettpflicht sind die Bußgeldeinnahmen förmlich explodiert. Ziemlich parallel wohl zum Ärger der bahnfahrenden Schweiz.
Dominik Meyer berichtete. Die Bundesversammlung ist zum ersten Mal an einer Publikumsmesse, diese Woche in Bern an der BEA. Dort steht ein nachgebauter National- und Ständeratssaal. Dort gibt es Quiz und Begegnungen mit Ratsmitgliedern. Die Politik trifft das Volk und umgekehrt. Vor einem politisch brisanten Hintergrund. Am 9. Juni stimmt nämlich die Bevölkerung darüber ab, ob der Bundesrat künftig nicht mehr von der Bundesversammlung, sondern eben vom Volk gewählt wird. So will es eine Initiative der SVP. Was aber will das Volk? Peter Maurer hat nachgefragt am Ausstellungsstand der Bundesversammlung an der BEA.
Okay, actually, this is Ständerat. And on the other side, you have the Nationalrat. 200 seats Nationalrat, 46 Ständerat.
Patrick, der gelernte Polymechaniker, erklärt seiner amerikanischen Freundin die schweizerische Politmechanik. Aber da fehlt doch noch jemand.
The government? Der Bundesrat?
Genau, der Bundesrat. Den gibt es auch noch, gewählt von der Bundesversammlung seit über 160 Jahren. Das muss ändern, sagt Patrick, der Schneidige mit der schwarzen Hornbrille. Jetzt sind wir dran. Wir.
Das Volk.
Patrick, einer aus dem Volk.
Jetzt schaue zum Bundesrat rauf. Wenn der Bundesrat nach 4 Jahren irgendwie auf Mensch gesagt einen schlechten Job hat gemacht, kann ich sagen, okay, nein, das will ich nicht mehr. Dann kann ich ihn direkt abwählen.
Ob solcher Worte schüttelt die resolute Dame, die 10 Jahre lang für die Führungen im Bundeshaus verantwortlich war, nur den Kopf.
Das Volk ist nicht fähig, das zu machen. Absolut nicht negativ gemeint.
Wieso denn, fragt man weiter im Volk.
Wie sollen wir einen Bundesrat wählen?
Wir kennen ja die Leute gar nicht.
Hätte man noch jeden Bias wählen, das wären wir dann noch. Also. Dann würde ich den Schalke Streugli wählen oder sonst
einer. Kommt vielleicht einer von Schaffhausen und einer von Genf und weiss nicht was und einer aus dem Tessin. Wie sollen wir wissen, wie der politisiert?
Dann kommen die kleinen Kantone einfach nie dran. Und was tut Tessin einen garantieren? Und was ist in Überzahl? Dann kommt Tessin noch nie dran.
Moment, Kantonsregierungen werden doch auch vom Volk gekürt.
Aber dort ist das Volk näher dabei als beim Bundesrat. Sicher, man kennt die Leute besser.
Dampf ablassen. Am Stand nebenan werden gratis T-Shirt gedruckt. Das Volk steht Schlange. Der Druck auf den Bundesrat bei einer Volkswahl wäre gewaltig, befürchten viele.
Wir haben jetzt 7 Bundesräte. Und wenn die nachher eigentlich durch müssen Wahlkampf betreiben, auch ihrer täglichen Politik, dann kommt es nicht gut raus.
Das wäre ja dann amerikanische Verhältnis.
Wie der Obama, als einer nachher dann mit einem Wahlmobil in der Schweiz umreisen.
Das wäre Horror. Wir sind Schweizer, wir sind Demokraten, aber das Geld würde schon eine Rolle spielen. Und einer, der nicht das Geld dazu hat, könnte sich das gar nicht leisten, wenn man das so machen
will. Ja, dass man eher vielleicht mehr Köpfe wählt als Ideen.
Stimmen aus dem Volk, die Volkesstimme nicht für eine Bundesratswahl hergeben wollen. Wie ist das mit dem Vertrauen ins Volk?
Ich habe nicht wenig Vertrauen ins Volk, aber ich habe Vertrauen ins Parlament.
Die junge Frau studiert soziale Arbeit, greift jetzt am Stand der Bundesversammlung zu den Kopfhörern und hört der Nationalratspräsidentin zu.
Macht und Prestige werden in unserem Land immer wieder neu verteilt, auf Zeit beschränkt.
Zeit, etwas zu ändern, sagen Mutter und Tochter.
Wir sehen einfach viel, dass die Leute von der Wirtschaft kommen und einfach nur noch für die Wirtschaft da sind und nicht für das Volk.
Ich habe das Gefühl, es wird sehr halt viel lobbyiert und durch das werden auch die gewählt, die dort den meisten Einfluss haben.
Das Volk soll es richten, sagt einer, der daneben steht.
Es wäre gar nicht schlecht, dass das Volk wählen. Man muss ja nicht 100 Jahre das Gleiche haben. Einer ist etwas anderes probieren. Also warum nicht? Dann kann man es wieder ändern, wenn es nicht holt. Oder?
Vom Stand der Hauptstadtregion her, nur wenige Schritte von der Bundesversammlung entfernt, scheppert das überdimensionierte Herz der Schweiz. Irgendwie tönt es nach Rhythmusstörungen, nach erhöhtem Blutdruck. Die passende Begleitmusik zum politischen Lärm zweier Volksvertreter. Geis Bühler, die Frau von der SVP gegen Grossen, den Mann der Grünliberalen. Das Volk hört zu.
Die Spiele, die immer getrieben wurden vor Bundesratswahlen von den Parteien.
Da möchte ich jetzt schon etwas sagen. Oder? Also Spiele, es ist eine Frage von der Seriosität, wie das die Parteien machen.
Grundsätzlich, wir haben Bundesräte, die jetzt gewählt wurden, letztes Mal, wo man nicht die bessere Variante hat gewählt.
Ich glaube, das bringt es schon, wenn wir es so lassen, wie es heute ist.
Das letzte Wort aber soll wieder jemand aus dem Volk haben. Warum nicht Muriel, die Fünftklässlerin? Sie steht etwas abseits vor einer großen dunklen Wand und liest, was ein anderes Berner Kind einst geschrieben hat.
Vor dem Bundeshaus ist Merit, innen nicht.
Das war ein Beitrag von Inlandredaktor Peter Maurer. Er hat einen bunten Strauß von Meinungen eingesammelt an der BEA in Bern. Die Zahl der Opfer steigt. Inzwischen sind schon mehr als 700 Leichen aus der eingestürzten Textilfabrik in Bangladeschs Hauptstadt geborgen worden und immer noch werden viele vermisst. Die Katastrophe von Dhaka ist weder ein Einzelfall noch eine Überraschung, denn Unglücksfälle wie dieser sind auch eine Folge des Preisdrucks im internationalen Textilhandel. Aus Dhaka, Kai Küstner von der ARD.
Dezember 2010. Wütende Textilarbeiter strömen auf die Straßen von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Sie demonstrieren gegen Hungerlöhne und unerträgliche Arbeitsbedingungen. November 2012. Wütende Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter auf den Straßen Dhakas. Kurz zuvor war eine Fabrik für mehr als 100 Menschen zur Todesfalle geworden, als dort ein Feuer ausbrach. April 2013. Wütende Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter auf den Straßen Dhakas. Nach dem Einsturz eines achtstöckigen Gebäudes, der hunderte Menschen das Leben kostete. Wie viele Déjà-vus muss es noch geben? Was muss noch passieren? Wann, fragen sich Überlebende und Demonstrierende, wird das Land, wann wird die ganze Welt aufwachen? Wann wird sich etwas ändern?
Als ich anfing zu arbeiten, stürzte plötzlich das ganze Gebäude ein. Wir hatten keine Chance, wir waren gefangen. Wir wollten das Gebäude am Morgen ja auch gar nicht betreten, aber die Besitzer haben uns zur Arbeit gezwungen.
Den einen bösen Menschen, den man festnehmen, oder die eine böse Firma, die man zumachen und damit das Problem ein für alle Mal lösen kann, scheint es in diesem Arbeitszweig aber nicht zu geben. Vielmehr haben wir es hier mit einer Kette von Akteuren zu tun, wobei der eine den Druck jeweils an den nächsten weitergibt, wie dieser Branchenexperte erklärt. Wir müssen einsehen, dass es eine gemeinsame Verantwortung gibt. Das geht los bei den Konsumenten, die extrem billige Kleidung verlangen. Das geht weiter mit den Händlern, die Druck auf die Zulieferer ausüben. Und endet bei den Zulieferern selbst, die Abkürzungen nehmen oder sich auf Korruption einlassen, um diese niedrigen Preise zu gewährleisten. Am Ende dieser Verantwortungskette hängen die Arbeiterinnen und Arbeiter, ohne Spielraum. Um ihren Familien das Überleben zu sichern, gehen sie einem lebensgefährlichen Beruf nach. Denn Textilfabrikbesitzer in Bangladesch, aber auch in Pakistan oder Indien, sind berüchtigt dafür, dass sie beim Thema Sicherheit entweder ein Auge zudrücken oder den Sparzwängen erliegen. Die Geschäfte und die Käufer machen so viel Druck bei den Preisen, jeden Tag. Es gäbe genug Spielraum für die Kunden, sich ein bisschen moralischer zu verhalten, beklagte dieser Industrielle bereits vor Jahren. Die Verantwortungskette funktioniert auch andersherum. Jeder schiebt die Verantwortung gerne auf den anderen ab. Fabrikbesitzer auf ihre westlichen Kunden, Billigtextilanbieter auf die Fabrikbesitzer, die ihre Vorschriften nicht einhielten. Das schwächste Glied in der Kette, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Klar ist, Bangladesch ist mittlerweile der zweitgrößte Textilexporteur der Welt. Die Wirtschaft hängt entscheidend davon ab. Die Angst, dass die Auftraggeber wegbleiben, wenn Löhne steigen oder die Kosten, ist riesig. Deshalb bleibt das Grundproblem bislang ungelöst. Je billiger sich Europäerinnen und Europäer kleiden wollen, je mehr westliche Textilketten an Profit herauszuschlagen versuchen, umso mehr verlieren dabei die Arbeiterinnen und Arbeiter, viel zu oft sogar ihr Leben.
Es ist 18 Uhr und fast 21 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und so geht es weiter. Mit Somalia, dem geschundenen Land, mit Daniel Reeves, dem gefürchteten Fahnder, und mit gehetzten Politikern aller Orten. Vertreter aus rund 50 Nationen beraten heute in London über den Wiederaufbau von Somalia. Das Land am Horn von Afrika braucht dringend Hilfe, um nach 2 Jahrzehnten Bürgerkrieg, nach Jahren in den Händen von Warlords und Islamisten wieder Tritt zu fassen. Im Kern geht es um die Sicherheitslage und die wirtschaftliche Entwicklung. Bettina Rühl ist freie Korrespondentin in Nairobi und berichtet seit Jahren über Somalia. Ich habe sie gefragt, ob dem Land denn noch zu helfen sei.
Ja, Somalia ist zu helfen. Ich hätte selber wahrscheinlich vor 2 Jahren noch gesagt, dass die Situation so verfahren ist, dass ich da jetzt auch keine Lösung mehr sehe. Es hat sich aber in den letzten 2 Jahren sehr viel bewegt. Nicht zuletzt durch die Wahl des Präsidenten, der seit vielleicht einem Dreivierteljahr jetzt in der Macht ist. Und so ist Somalia inzwischen wirklich auf einem ganz guten Weg, überraschenderweise.
War es denn die Wahl des jetzigen Präsidenten im September, die das Blatt zum Besten gewendet hat?
Das hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Es gab eine kleine Vorbereitung. Die militärische Situation hatte sich vorher schon etwas gebessert, sodass diese Wahl überhaupt möglich war, auch wenn es keine direkt demokratische Wahl war. Aber tatsächlich war die Tatsache an sich, dass dieser Präsident gewählt wurde, die große Überraschung und damit auch ein Wendepunkt, weil man allenfalls erwartet hatte, dass ein Vertreter der Warlords oder der alten Clanfürsten die Macht ergreifen würde. Und der jetzige Präsident kommt aber von außen, ist eher ein Akademiker, eher ein Vertreter der zivilen Gesellschaft. Und das war an sich schon ein Zeichen, dass es Hoffnung gibt für dieses Land, dass es wirklich noch neue Köpfe gibt, die vielleicht eine andere Politik machen können als die der 20 Kriegsjahre davor.
Laut Präsident Hassan Sheikh Mohamud braucht Somalia jetzt eine Art Marshallplan wie Europa nach dem letzten Krieg. Sie kennen das Land gut. Übertreibt er?
Nein, er übertreibt nicht. Also es gibt buchstäblich wirklich gar nichts mehr. Das fängt mit der Regierung an. Also es gibt ja jetzt zwar eine sogenannte Zentralregierung, die hat aber kaum die Hauptstadt oder hat die Hauptstadt unter Kontrolle einigermaßen, aber noch nicht einmal das ganze Land. Geschweige denn, dass sie zum Beispiel nicht die Kapazitäten hätte, Beamte loszusticken, um Steuern zu erheben oder Krankenhäuser mit Ärzten auszustatten, für ein Bildungssystem zu sorgen. Das heißt, alles, was eigentlich Bürger von Staaten erwarten an Dienstleistungen, gibt es nicht. Und das hat natürlich auch Folgen für die wirtschaftliche Lage. Bauern, die in irgendwelchen Ecken des Landes sitzen, brauchen Straßen, um ihre Produkte verkaufen zu können. Brauchen Kommunikationsmittel und so weiter. Das alles ist nach 20 Kriegsjahren nicht vorhanden. Und so kommt auch die Wirtschaft nur ganz langsam in Gang.
Dazu kommt die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz. Die sorgt noch immer für Angst und Terror. Erst am Wochenende, haben wir gehört, verübte sie einen Anschlag in Mogadischu, bei dem rund 12 Menschen starben. Wie groß ist denn der Einfluss der Islamisten noch?
Naja, sie haben immer noch weite Teile von Südsomalia unter Kontrolle. Also da hat die Regierung keinen Zugang und da hat auch haben westliche Beobachter keinen Zugang. Darüber hinaus zeigen sie durch regelmäßige Anschläge in Mogadischu, dass sie natürlich in der Lage sind, mit Guerillataktiken zu kämpfen, das heißt Selbstmordattentate zu verüben. So etwas zu verhindern, ist natürlich auch unglaublich schwer. Aber sie haben auch nach wie vor eine gewisse militärische Stärke.
Hat denn die neue Regierung überhaupt eine Chance, das zerrissene Land zu einen, also die Macht wieder in einer Zentralregierung zu bündeln?
Das wird jetzt in den kommenden Monaten die große Frage sein. Da ist eben zum einen natürlich das Problem mit den islamistischen Gruppen und anderen Milizen. Die Shabab sind da nicht die einzige bewaffnete Gruppe, die sich sehr sträubt, die Waffen abzugeben und sich einer Zentralregierung zu unterstellen. Hinzu kommt, dass es eine autonome und eine halbautonome Provinz gibt, Puntland und Somaliland. Die sind in London noch nicht einmal vertreten, weil sie eigene Präsidenten haben und mitnichten empfinden, dass sie sich automatisch Mogadischu, also der Zentralregierung, unterordnen sollten. Und da wird der jetzige Präsident viel Geschick beweisen müssen, um diese beiden Provinzen wieder an Bord zu kriegen.
Wenn jetzt an der Londoner Konferenz Hilfszusagen gemacht werden, wo müsste denn das Geld, das Know-how am dringendsten eingesetzt werden?
Ich glaube, dass zwei Bereiche wichtig sind. Das eine ist tatsächlich der Sicherheitsapparat. Also wenn nicht eine grundlegende Sicherheit gewährt ist, dann kann auch die Wirtschaft sich nicht entwickeln. Die Leute werden nicht investieren. Die gut ausgebildeten Exil-Somalier werden nicht zurückkommen und es werden keine Arbeitsplätze entstehen. Also Sicherheit braucht man. Ausbildung von Polizei und Militär und auch Justiz ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch Arbeitsplätze wichtig. Das heißt, die Wirtschaft muss in Gang kommen und beides bedingt sich gegenseitig. Also wenn die Wirtschaft nicht in Gang kommt, dann werden die Leute weiterhin versucht sein, ihr Geld als Milizionäre zu verdienen. Und wenn aber die Sicherheit nicht gegeben ist, dann kann auch die Wirtschaft nicht in Gang kommen. Also man wird wahrscheinlich versuchen müssen, bei beiden Polen einigermaßen gleichmäßig das Geld zu verteilen.
Das waren Einschätzungen von Bettina Rühl. Sie ist freie Korrespondentin in Nairobi und war verschiedene Male bereits in Somalia. Noch immer sind einige Schweizer Banken im Visier der USA und noch immer fehlt eine abschließende Lösung im Steuerstreit zwischen der Schweiz und den USA. Einer, der die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben hat, ist ausgerechnet jener Mann, dem es vor ein paar Jahren gelungen ist, das Schweizer Bankgeheimnis zu knacken. Bert Soltermann hat ihn an einer Konferenz in Miami getroffen.
Die Haare nach hinten geklebt, Schnauz- und Knollennase untersetzt. Würde ein Filmproduzent einen Schauspieler suchen, der einen alternden Polizisten mimen sollte, er würde sich sofort für den Herrn entscheiden, der hier an der Offshore Alert Conference in Miami auf die Bühne klettert.
My name is Daniel Reeves. I did retire from the United States Internal Revenue Service in June of last year after serving 35 years as an IRS agent.
Er sei Daniel Reeves, erklärt er, seit einem Jahr pensioniert, 35 Jahre im Dienst, die letzten 10 im Bereich Offshore-Steuerdelikte. Kein Polizist also, sondern ein Steuerbeamter. Aber einer, der im Auftrag der US-Steuerbehörde IRS nach dem Rechten schaute. Reeves wirkt bescheiden, doch auf seine Arbeit ist er stolz.
What I'm going to do is tell you a little bit about my own experiences and how we ended up achieving some of the great successes that I believe we have achieved.
In seinem Referat vor 200 Bankern und Anwälten aus Offshore-Finanzzentren legt der Mann aus New Jersey dar, wie er gegen Steuerdelikte kämpfte. Er war es, der mit zwei Kollegen vor rund 15 Jahren auf die Idee kam, das Bankgeheimnis mit einer besonderen Technik zu knacken, mit sogenannten John Doe Summons-Verfahren. Damit gelangte sein Team trotz Bankgeheimnis an die Namen von Steuersündern, die ihr Geld in Steueroasen versteckt hatten. Die Verfahren richteten sich zuerst gegen Kreditkartenfirmen und Internetunternehmen, später direkt gegen Banken.
Then came the UBS years, and those are the years we still find ourselves in today.
Die UBS sei noch immer der größte Fall. Noch heute hält er viele Steuerbeamte auf Trab. Von 39.000 Selbstanzeigen sei erst ein Drittel abgeschlossen. Die reuigen Kunden lieferten dem US-Fiskus bis jetzt nicht nur 5,5 Milliarden Dollar ab, sondern auch viele Informationen zum Offshore-Geschäft. 600 Banken aus aller Welt befänden sich in einer IRS-Datenbank, erzählt Reeves nach dem Vortrag im Gespräch.
The IRS has said, I think that there are like 600 offshore banks identified in this database that they have. That means there's 600 opportunities. How many of them actually get done? It depends on the jurisdiction. It depends on the facts of the case.
Ob gegen sie alle vorgegangen werde, wisse er allerdings nicht. Klar sei, dass der IRS künftig vermehrt Daten von jenen Banken in den USA herausverlange, die für ausländische Banken Dienstleistungen erbringen. Deren Daten unterstehen dem Bankgeheimnis nämlich nicht. Das hat der IRS bereits im Fall Wegelin getan und erst vor 7 Tagen bei einer Bank aus der Karibik. So ließen sich langjährige Streitigkeiten und Verhandlungen wie jene mit der Schweiz vermeiden, sagt Reeves. Er ist übrigens überzeugt, dass die Schweiz und die USA eine Lösung finden für die Altlasten einiger Schweizer Banken.
Ultimately there will be a resolution. And I think that we'll all be better for it, including the Swiss. I think that
beide Seiten hätten ein Interesse an einem Deal, vor allem die Schweiz und der Finanzplatz. Man wolle wieder in den Bankenalltag zurück.
Re-enter the world's financial markets in ways that don't have us on the outside, that have us be part of the group.
Dass noch immer kein Deal steht, habe 2 Gründe, spekuliert Daniel Reeves. US-Behörden hätten Mühe, fehlbare Banken einfach so ziehen zu lassen, und dann sei da noch das Problem der Anonymität.
Some of the agreements the Swiss have entered into with other countries has involved the paying over of monies anonymously, and those are things that I don't think that the, you know, the US would ever agree to. I would recommend against.
In Abkommen mit anderen Staaten blieben die Namen von Steuersündern geheim. Das komme für die USA kaum in Frage. Die wollen Namen. Mit einer Pauschalzahlung sei es nicht getan. Ein Ende des Steuerstreits läge Daniel Reeves auch persönlich am Herzen. Er ist in Europa aufgewachsen und kennt die Schweiz gut. Gerne würde er mit seiner Frau dort Ferien machen. Ein wunderbares Land, wunderbare Leute, sagt er. Doch er traut sich nicht.
I would love to go to Switzerland. As I told you, I've been there many times. I think it's a great nation. It's a beautiful country, beautiful people. The one disappointing part of this whole thing for me personally has been is the thought that there are those who would not want me there.
Einige Leute würden ihn in der Schweiz wohl kaum willkommen heißen. Er bedauere das. Es sei für ihn die einzig negative Folge seines Kampfes gegen Steuerdelikte.
Beat Soltermann. Die Zeiten sind vorbei, als der Feierabend noch Privatsache war. Dank Smartphone und Computer ist die ständige Erreichbarkeit für viele längst Pflicht. Bei Politikern und Politikern kommt noch dazu, sie sind nicht nur dauernd auf Empfang, sie sind auch permanent am Senden, als ob der Wahlkampf nie Pause hätte. Diese Beschleunigung der Politik in einem zunehmend schnell getakteten Mediensystem kritisiert Wolfgang Krischke. Der Linguist und Journalist hat eben ein Buch herausgegeben. Die gehetzte Politik heißt es. Simon Fatzer hat Wolfgang Krischke in Hamburg getroffen und mit ihm über die Turbopolitik gesprochen.
Sie nennen Ihr Buch die gehetzte Politik. Wo ist die gehetzt? Wie äußert sich das?
Das äußert sich zum einen darin, dass, wenn wir jetzt mal die Europapolitik anschauen oder die Finanzpolitik, die ja eng miteinander verquickt sind, der Druck der Finanzmärkte ein inzwischen sehr starker ist. Das ist sozusagen ein Druck von außen, der sie hetzt. Und zum anderen kommt der Zeitdruck hinzu, der objektiv gegeben ist durch diese Rahmenbedingungen, und der Zeitdruck oder der vermeintliche Zeitdruck, der durch die mediale Beschleunigung erzeugt wird, also durch den Zwang oder den vermeintlichen Zwang, permanent Interviews geben zu müssen, Dinge kommentieren zu müssen und so weiter. Das sind sozusagen 2 Faktoren, die die Hetze der Politik ausmachen.
Nun hat das Tempo ja schon länger zugenommen. Beobachten Sie denn jetzt eine neue Qualität nochmal?
Ich denke schon, dass das Tempo, das durch die Internetmedien bedingt ist, dem Ganzen nochmal eine neue Qualität gegeben hat. Also die erste Tempostufe, die begann in Deutschland zumindest sicherlich mit der Einführung des Privatfernsehens. Aber die Tatsache, dass praktisch auch alle Printmedien ja inzwischen Online-Ausgaben haben, die einen verstärkten Bedarf nach einer höheren Taktung von Nachrichten haben, die hat, denke ich, die Schlagzahl nochmal erhöht, ja.
Und Sie als Linguist lesen das auch an der Sprache ab, zum Beispiel, die Politikerinnen und Politiker haben. Hat sich das verändert?
Was man beobachten kann, aber das ist ein Trend, den es schon seit langem gibt, ist eine größere ich würde mal sagen, Informalisierung der Kommunikation. Also wenn Sie sich Parlamentsreden, Debatten der 50er, noch der 60er bis Anfang der 70er Jahre anhören, dann stellen Sie da eine viel größere Formalität fest, größeres Pathos. Sie wirken auf uns fast schon theatralisch, diese Art von Reden. Das hat sich sehr stark gelegt. Die Sprache ist nüchterner, ist informeller geworden. Bei der aktuellen Bundesregierung ganz extrem. Also die Hauptakteure wie Merkel oder Schäuble reden nur noch sehr geschäftsmäßig. Das ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch Strategie. Sie versuchen, ihre Politik so darzustellen, als folge sie eigentlich einer Logik, die keiner bestreiten kann. So als würde man ihre Politik zu bestreiten, als wäre das das Gleiche, als würde man bezweifeln, dass 2 und 2 4 ist. Und auf der anderen Seite, wenn Sie sich einmal die Blogs und Internetplattformen und Online-Kommentare anschauen, durchlesen, die diese Politik begleiten, dann stellen Sie fest, dass da eine ganz entgegengesetzte Entwicklung stattfindet, eine ganz starke Emotionalisierung, teilweise auch Vulgarisierung des Kurses, die ganz stark auf Zuspitzung und Eskalation setzt. Also zwei, möchte ich fast sagen, entgegengesetzte Trends, wenn man von der Sprache der Politik in diesem allgemeinen Sinne sprechen will.
Das heißt, kann man verknappt sagen, Politiker reden mehr, aber sagen weniger?
Sie reden vorsichtiger, abgemessener, heruntergeregelter. Ich glaube nicht, dass sie mehr oder weniger sagen als früher. Die Art und Weise, wie sie sprechen, ist eine andere.
Und erreichen damit das Publikum überhaupt nicht mehr?
Sie erreichen das Publikum in der Tat wahrscheinlich weniger als früher, zumindest auf den konventionellen Kanälen, also Parlamentsdebatten, Reden und so weiter. Eine andere Sache ist natürlich die Bühne der Talkshows. Und da kann man vielleicht tatsächlich auch eine andere Art der Politikerkommunikation beobachten, eine stärker extrovertierte. Also wenn Sie Leute wie Wolfgang Kubicki zum Beispiel oder Gysi, die permanent an Talkshows teilnehmen, beobachten, dann sehen Sie, dass die sich dort sehr viel stärker als Entertainer profilieren. Das heißt, das ist eine andere Art der politischen Kommunikation, aber die findet eigentlich abseits der klassischen, traditionellen Diskursbühnen statt.
Sie schreiben in dem Buch, dass eigentlich ein Bedürfnis da wäre, wieder nach Charaktere, die Politiker mit ihren Floskeln, es heißt ja auch die Teflon-Kanzlerin, wird gesagt, gut, das heißt, es prallt alles an ihr ab, es kommt alles so ein bisschen Stereotyp daher. Nur wenn sich dann einer mit Ecken und Kanten äußert, ist ja auch nicht gut.
Ja, das stimmt. Das ist ein interner Widerspruch hier in der Gesellschaft. Es wird der Politiker mit Ecken und Kanten gewünscht. Sobald er Ecken und Kanten zeigt, läuft er Gefahr, gegen irgendwelche Gebote der aktuellen politischen Korrektheit zu verstoßen und dann wiederum irgendwelche Shitstorms zu produzieren.
Der ehemalige erste Bürgermeister von Hamburg, Olli von Beust, der äußert sich in Ihrem Buch auch und der sagt, alles geht extrem viel schneller, man muss sofort was sagen, aber es ist dann auch wieder weg. Und ein richtiger, saftiger Artikel früher, der hätte viel mehr bewirkt.
Ja, die Aussage fand ich auch sehr interessant. Sie kommt in ähnlicher Form auch von Wolfgang Schäuble nochmal, der sagt, es interessiert mich nicht, was im Internet steht, das nehme ich gar nicht zur Kenntnis. Das ist eine interessante Frage, ob die Vielzahl an Kommentaren, Meldungen und so weiter im Internet sich am Ende gegenseitig selbst neutralisiert. Ich kann das schwer absehen, ob das wirklich so ist. Ich weiß auch nicht, ob diese Abgeklärtheit, die Leute wie von Beust oder Schäuble zeigen, echt ist oder nicht. Ich nehme es Ihnen mal ab, dass es echt ist. Bei jüngeren Politikern gibt es, glaube ich, doch noch einen etwas größeren Respekt vor dem Internet und andererseits auch größere Hoffnung in das Internet, was die Vermittlung eigener Positionen angeht. Das ist vielleicht auch eine Generationsfrage.
Wenn wir zurückkommen auf diese gehetzte Politik, dass das eigentlich nicht so läuft, wie es sollte, aber wie kann man die Bremse ziehen?
Die Bremse wird, glaube ich, sogar jetzt schon gezogen, ohne dass ich das jetzt empirisch untermauern könnte. Es wird doch eigentlich immer offensichtlicher. Also wenn Sie sich mal so einen Tag lang den Spaß machen, Online-Berichterstattung, ob das jetzt Spiegel Online ist oder ob es diese vielen, vielen Portale sind, wenn Sie sich mal das Vergnügen machen, das zu verfolgen, dann sehen Sie doch, wie sich Nachrichten wiederholen, wie wirklich kleine, relativ unwichtige Nebenaspekte immer weiter aufgeblasen werden, um diesen Halbstunden- oder Viertelstunden- oder 20-Minuten-Rhythmus einfach zu erfüllen. Und ich denke schon, dass das einfach dazu führen wird, dass dieses Bedürfnis, permanent Politiker vor die Kamera oder vor die Mikrofone zu bekommen, wieder abnehmen wird. Ich glaube, dass die Chancen, die auch im Online-Journalismus liegen, nämlich sehr schnell in die Breite zu recherchieren, auch in die Tiefe zu recherchieren, viele Leute einzuspannen. Ich glaube, dass das auch unterschiedliche Aspekte zu verlinken. Ich glaube, dass das die Möglichkeiten sind, die die Zukunft des Online-Journalismus ausmachen, die auch zunehmend genutzt werden.
Was könnte die Politik dazu beitragen, dass das ausgebremst wird?
Die Politik könnte dazu beitragen, einfach Mikrofone mal links liegen zu lassen oder nicht jeden Kanal zu nutzen, der sich öffnet, um sich zu präsentieren.
Aber bei uns sollen sie natürlich bleiben. Das war Wolfgang Krischke. Er lehrt an der Universität Hamburg Sprachwissenschaften und er ist Co-Autor und Herausgeber des eben erschienenen Buches «Die gehetzte Politik». Die Fragen stellte meine Kollegin Simon Fatzer. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli für die Nachrichten. Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.